Ich finde tiefgründige Dinge in vielen Sachen zu finden extrem wichtig, weil die einen langfristig auch intrinsisch antreiben. Aber ich finde, das darf uns nicht so die Lockerheit, die Spontanität nehmen, dass so alles immer so ganz, ganz schwer wird.
Vision Creator ist dein Empowerment-Podcast für mehr Sinn, Erfolg und vor allem Mut für das wahre Potenzial. Hallo, schön, dass du bei einer neuen Folge Vision Creator dabei bist. Und heute gibt es ein Interview, auf das schon ganz viele von euch gewartet haben. Nämlich, ich habe niemand Geringeren zu Gast als Felix Tönnesen. Felix ist Gründerberater, Speaker und Mentor. Und ich glaube, gerade für meine Generation einer der bekanntesten Gründerberater, den man kennt. Er ist unter anderem bei Höhle der Löwen im Hintergrund derjenige, der die Teilnehmer coacht und den Tipps gibt, wie sie pitchen und so weiter. Er ist mittlerweile auf RTL zu sehen bei Zahltag, wo es darum geht, Langzeitarbeitslose zu begleiten. Er ist für mich einer derjenigen, der Business vor allen Dingen mit einem Humor und Witz rüberbringt. Und ich habe dieses Interview einfach so unfassbar doll gefeiert und habe mich so sehr gefreut, dass Felix mir zugesagt hat und ich ihn als mein Gast begrüßen darf. Es geht ums Unternehmertum, um das Warum und ja, so ganz viele kleine Tipps sind versteckt, gerade für Gründer und Unternehmer und die es werden wollen. Deswegen hör unbedingt bis zum Ende. Wir erzählen auch, wie unter anderem ich ihn angesprochen habe, wie wir ins Gespräch gekommen sind und wie ich ihn davon überzeugt habe, in meinen Podcast zu kommen, wo dann auch nochmal ein Tipp daraus entsteht. Und ja, hör einfach rein. Ich bin einfach wirklich unfassbar dankbar für diese Folge. Ich finde, da kann jeder sich was raus mitnehmen, egal ob Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Business-Unternehmertum etc. pp. Und ich möchte und muss mich im Vorhinein bei dir entschuldigen für den Ton. Da ist mein Perfektionismus mit mir durchgegangen und es ist leider nach hinten losgegangen. Ich wollte das mit Kopfhörern machen, das raschelt leider die ganze Zeit, wenn ich zumindest spreche. Ich habe so gut wie es geht rausgeschnitten. Ich hoffe, du kannst drüber hinwegsehen und dir die Inhalte rausziehen und nicht dich zu sehr darauf fokussieren. Zum Glück spricht die meiste Zeit Felix und nicht ich, von daher, ich glaube, man kann drüber hinwegsehen und das Wichtigste, wie gesagt, ist der Content. Nimm dir einen Zettel und einen Stift an die Seite. Wenn du uns dabei sehen möchtest, switch kurz rüber zu YouTube. Das ist unten verlinkt. Da siehst du uns dann auch. Und ja, ich wünsche dir einfach mega viel Spaß und ganz, ganz viele Erkenntnisse. Los geht's. Ja, Felix, ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben bei Vision Creator. Und ich kenne dich, die anderen Leute da draußen kennen dich vielleicht nicht, deswegen stell dich bitte doch einmal vor. Wer ist der Felix? Wo kommt er her? Genau.
Ja, also ich freue mich erstmal sehr, hier zu sein. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie man das dann machen würde, wenn man neu in eine Klasse kommt, ne?
Ja, mach das mal.
So, wenn die Lehrerin sagt, so, das ist der Felix, der ist neu, stell dich doch mal selber vor. Und man als Schüler immer denkt, oh Gott. Also, Felix, Ende 30, Düsseldorf, Haupttätigkeitsfeld, Begriff Startups, alles was mit Startups zu tun hat, Startups coachen, Mentor für Startups, Vorträge zum Thema Startups, relativ viel Keynote-Speaker-Krams, 4 Jahre Höhle der Löwen gemacht, das ein oder andere Buch zu dem Thema geschrieben, passionierter Weißweintrinker, Nutella-Esser und begeisterter Fan von Borussia Mönchengladbach. Das war jetzt eine schöne Nicht-Storytelling-like Aufnahme.
Und wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wie bist du groß geworden?
Also ich bin geboren am Niederrhein in einer ganz, ganz kleinen Stadt, Stadtteil, der heißt Süchteln. Und Süchteln gehört zu Viersen und Viersen ist wiederum ungefähr 15 Kilometer von Mönchengladbach, was wiederum 30 Kilometer von Düsseldorf weg ist. Also es ist schon relativ klein, sehr beschaulich. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, habe da mein Abitur gemacht, habe da Zivildienst gemacht und habe dann in den Niederlanden gleich um die Ecke, weil wir wohnen ja direkt an der Grenze, studiert. Mhm. Das heißt, etwas anders, als das ja mittlerweile so cool ist, Ich habe immer am Fließband gearbeitet, ich habe Schule abgebrochen und Studium braucht keiner. Gehöre ich zu der Generation, die leider auch noch Abi gemacht hat, leider auch studiert hat und das auch zu Ende gemacht hat. Von daher kann ich da nicht so die vom Loser to Hero Story erzählen, sondern ja, ich habe da halt schon auch ordentlich geackert. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch immer gut. Ich fand Schule gut, ich fand Studium gut. Also von daher habe ich da auch nicht viel Grund drin gesehen, das irgendwie abzubrechen.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch studiert und ich bin auch nicht von Loser
Was?
zu hier. Ja, schlimm, ich weiß, das geht ja gar
Gott,
nicht.
sag das keinem. Sag das. Hast du abgeschlossen dein Studium auch?
Ja, ich bin Master of Arts in Innenarchitektur.
Oh, sogar Master of Arts.
Ja,
Hammer.
ja,
Ich habe noch ein Oldschool-Diplom.
ja. Das hätte ich ehrlich
Nee.
gesagt aber auch gerne gehabt, aber es gibt's bei uns nicht mehr in
Das halt
unserem
schon
Studiengang.
Diplom-Betriebswirt Felix Tönnessen.
Und bei dir war es direkt nach dem Studium klar, was du machen willst, oder hast du erstmal geschaut in verschiedenen Betrieben, bis du dich selbstständig gemacht hast?
Betriebe, finde ich, ist auch ein gutes Wort.
Okay.
Verschiedene Betrieben. Ich habe nach dem Studium, ehrlich gesagt, wusste ich nicht so ganz genau, was so das Richtige ist. Ich habe dann nach dem Studium drei verschiedene Jobs gemacht, alle auch nicht besonders lange, weil mich immer irgendwas gestört hat. Ich war eine Zeit lang bei Kaisers Tengelmann, bei der quasi ja, Supermarktkette, die es ja jetzt irgendwie nicht mehr so richtig gibt. Habe da ein Trainee-Programm gemacht im Marketing. Und habe dann danach in einer Agentur gearbeitet, hier in Düsseldorf, in einer Online-Marketing-Agentur. Ich habe eine Zeit lang hier in Düsseldorf bei der BBDO gearbeitet, so einer strategischen Marketingberatung, aber bei allen Sachen nicht besonders lange, um das ehrlich zu sagen. Und habe dann immer relativ früh wieder gekündigt, weil ich immer so gemerkt habe, dass das so nicht so das Richtige für mich ist. Aber in dem Alter weißt du ja auch manchmal nicht, woran liegt es, dass es nicht das Richtige für dich ist, sondern du denkst dann, okay, vielleicht ist es der falsche Job, guck dir mal einen anderen Job an. Und irgendwann habe ich gemerkt, es lag eigentlich gar nicht an dem Job, sondern es lag eher an der Art des Arbeitens, an der Art der Anstellung und habe halt gemerkt, dass ich eher der Typ bin, der was Eigenes haben will, was Eigenes aufbauen will und habe mich dann auch mit, ich glaube, 26, 27 relativ früh auch schon selbstständig gemacht und ja, bin jetzt seit 12 Jahren, 13 Jahren selbstständig.
Okay, sehr spannend. Und
Ja.
es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen aus dem Boden geschossen bist und bei Höhle der Löwen gelandet bist, sondern du hattest ja einen Weg vor dir. Was war so die prägendsten Momente sozusagen dabei?
Also klar, ich war von ersten Tag an, war ich richtig krass erfolgreich.
Ja.
Alles hat super geklappt, nichts ist schiefgegangen und ich weiß gar nicht, warum andere sich immer beschweren. Nee, natürlich war das ein ganz, ganz prägender Weg, aber wenn ich so jetzt daran zurückdenke, dann war das auch ein Weg, der extrem viel Spaß gemacht hat. Ich habe halt angefangen und bin gestartet in einem klassischen kleinen Coworking-Ding. Das hieß damals Gewächshaus der Stadt Viersen. Das war eine umgebaute Schule und in jedem Klassenzimmer saß quasi ein Startup, ein Gründer. Eigentlich ganz
Okay.
süß. Und genau, da habe ich so meine ersten Schritte gemacht, habe da so meine ersten Kunden empfangen. Weiß ich nicht, das war sehr cool. Das Büro hat, glaube ich, inklusive Nebenkosten im Monat 220 € gekostet. Aber komplett eigener Raum mit 4 Meter hohen Decken und sowas alles. Also schon irgendwie ganz cool und günstig. Irgendwann hatte ich dann mein erstes kleines eigenes Büro. Dann bin ich irgendwann nach Düsseldorf gewechselt. Dann hat sich das so ein bisschen verändert, auch von der Tätigkeit und auch von dem, was ich sozusagen tue und mache. Aber es war eine schöne Zeit. Also es waren viele Sachen, die ich auch manchmal heute misse, weil die natürlich auch irgendwie so ein bisschen anders waren, weil auch irgendwie die Tätigkeit so ein bisschen anders war, weil man vielleicht auch manchmal etwas unbeholfener so vorgegangen ist und Kunden eher durch Zufall als durch Planung kam. Aber das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber klar, der Anfang war natürlich auch teilweise echt nicht einfach. Also ich hatte jetzt keine großartigen Rücklagen. Ich musste noch mein BAföG und meinen Bildungskredit zurückbezahlen. Das heißt, ich hatte nach meinem Studium erstmal 15.000 € Schulden. Na, jetzt könnte ich ja doch ein bisschen die Story erzählen. Ja,
Ja.
ich hatte mega viele Schulden, fünfstellig. Habe selber geschafft, da rauszukommen. Nee, aber ich hatte halt wirklich nicht viel Grundlage
Ja.
und bin dann halt damit so ein bisschen gestartet, habe das so ein bisschen aufgebaut, habe das so sukzessive weiterverfolgt. Ja, und weiß auch noch, wie ich mich da so gefreut habe, wenn man so die ersten Kunden hatte, wie das so angefangen hat. Manchmal echt, also wo du das jetzt so sagst, gerade in letzter Zeit denke ich oft so daran zurück, auch daran, wie, also so mal ganz banale Sachen, so Thema Umsatz. Wenn ich mir meinen Umsatz heute anschaue und den Umsatz, den ich damals gemacht habe, besteht dazwischen natürlich ein gravierender Unterschied. Aber dennoch hat es irgendwie zum Leben gereicht. Es hat auch dazu gereicht, irgendwie Werbung zu machen. Es hat auch dazu gereicht, irgendwie betriebliche Kosten zu decken. Und manchmal habe ich heutzutage das Gefühl, ich habe gar nicht mehr Geld. Also klar, ich verdiene zwar irgendwie mehr, aber irgendwie, wie das ja immer ist, steigen ja auch die Ausgaben, sowohl privat als auch betrieblich. Deswegen finde ich das immer wichtig, sich manchmal so die Frage zu stellen. Ich finde, die klingt jetzt auf Englisch leider ein bisschen schöner. Remember why you started. Also warum hast du damit überhaupt mal begonnen? Also warum hast du damit angefangen, dich selbstständig zu machen? Was waren die Gründe dafür? Warum wolltest du das machen? War das für dich ein Ausweg? War das für dich eine zweite Option? War das ein tiefgehender Drang, ein Feuer in dir, war das der Wunsch, mehr zu verdienen? Das finde ich immer ganz wichtig. Und wenn ich Startups und Gründer im Mentoring bei mir habe, dann ist das immer so eine der ersten Fragen, denen ich den stelle. Also gutes Deutsch, den ich den stelle, die zu fragen, warum hast du denn damit mal angefangen? Was war denn der Grund, warum du das machen willst? Was treibt dich an, was Eigenes aufzubauen? Und das finde ich ist halt so ein ganz, ganz wichtiges Thema und das hat mich lange und viel begleitet.
Gerade in der Selbstständigkeit kommt ja dieses Thema Warum sehr häufig vor, ne? Und es gibt ja dieses Warum auch, dieses tiefgründige Warum, aber du bist auch der Meinung, dass es ein Warum geben kann, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne? Dass man einfach raus will, dass man sein mehr Geld verdienen möchte. Also es muss vielleicht auch einen tiefgründigen Grund dazu geben, aber es gibt natürlich gerade in den Weg zur Selbstständigkeit braucht man ja noch mal einen gewissen Mut sozusagen, dass man schon noch einen anderen Beweggrund bräuchte.
Ja, und ich glaube, dass so nach Simon Sinek, Find Your Why, ist es ja so schon fast so ein bisschen Trend, sich mit dem Thema Warum zu beschäftigen. Ich glaube, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, weil, ja, was ist dein Warum? Warum tust du Dinge? Warum sind dir Sachen wichtig? Was machst du und wie machst du das, sondern warum machst du das? Und für manchmal ist es so, dass es gar nicht mal immer nur darum geht, so dieses tiefgehende Why in sich zu finden, weil es auch nicht so einfach ist, das immer so zu extrahieren, sondern manchmal halt auch einfach für bestimmte Situationen, für Momente, für eine kurze Zeit auch ein Why braucht, ne? Also, warum halte ich jetzt Vorträge? Muss das zwangsläufig was mit meinem ganz, ganz tiefen Why zu tun haben? Oder kann es auch ein eher etwas oberflächlicher Grund sein? Also ich finde es toll, in vielen Sachen das Tiefgründige, Hintergründige zu finden. Aber wir sollten auch nicht an diesen Sachen nachher scheitern. Also dass wir uns selber die Ansprüche so hoch legen, dass es halt sehr, sehr schwierig wird, diesen ganzen Punkten so gerecht zu werden. Also ich habe echt letztens so ein Gespräch geführt mit jemand, der dann immer sagt, ja, aber Felix, was ist denn dein Warum? Und dann habe ich halt gesagt, mein Warum ist halt, ich mache das deswegen, weil ich möchte, dass viele Leute ihr eigenes Ding machen können, sich was Eigenes aufbauen können, ihre eigenen Träume verwirklichen. Ja, aber Felix, warum machst du das denn? Ich so, ja, weil ich fühle mich halt damit gut und mir macht das Spaß und ich finde das toll und mir gibt das was zurück. Ja, aber was ist denn so wirklich dein Warum dahinter? Und dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, wir können das jetzt auf die 18. Ebene runterziehen, aber mir macht Spaß, ich finde es cool, mich macht es glücklich, andere macht es hoffentlich glücklich und erfolgreich. Und das ist erstmal mein Warum. Und deswegen, das ist ja immer so schwierig, manchmal so ein bisschen zu beurteilen. Deswegen, ich finde es toll, wenn man das für sich selber so ein bisschen gefunden hat. Aber auch so jeder, der sich das anhört, man sollte auch an der einen oder anderen Stelle das auch mal so sehen, dass man einfach sagt, hey, das ist cool, dass ich das jetzt mache, ich mache da mir was. Und nicht alles im Leben muss einem ganz, ganz tiefgründigen Punkt hinterher verfolgen. Also ich habe gerade eben in der Mittagspause mir auf dem Rückweg, weil wir hier jetzt gerade mal ein paar Grad draußen haben, so ein fettes Eis geholt. Warum habe ich das
Ich
gemacht?
wollte
Ja,
gerade
weil ich
sagen, Felix, warum hast du es gemacht, ey?
ach, was hat das mit deinem Warum zu tun? Ja, weil ich einfach Bock auf Eis, auf Zucker und auf einen kurzzeitigen Kick hatte, so, es ist ungesund, es ist schlecht, es ist nicht gut und keine Ahnung was. Also, ne, 300 Menschen würden das jetzt verurteilen, der Food-Trainer, der Fitness-Trainer, der Persönlichkeitstrainer. Aber mir doch egal, ich habe einfach Bock auf ein Eis gehabt. Also von daher, ich finde tiefgründige Dinge in vielen Sachen zu finden extrem wichtig, weil die einen langfristig auch intrinsisch antreiben. Aber ich finde, das darf uns nicht so die Lockerheit, die Spontanität nehmen, dass so alles immer so ganz, ganz schwer wird.
Es wird wirklich dadurch schwer, das ist mir auch schon aufgefallen. Also viele sind dann ja auch wirklich so, ich habe aber noch nicht mein Warum und dann kann ich doch auch nicht und alles muss doch einen Sinn haben. Und also ich bin auch ein Fan davon, dass man irgendwie einen Sinn für sich da drinne findet, aber ich finde nicht, dass es gleich dieses, ich muss die Welt verändern, Teil sein muss, sondern es reicht einfach auch mal, einfach Bock drauf zu haben. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ne? Ich habe Bock auf ein Eis, dann esse ich halt jetzt ein Eis und ich habe jetzt Bock, das mal auszuprobieren, ja, dann mach es doch einfach. Ne?
Genau. Genau. Also das finde ich auch einfach wichtig, weil ich meine, wir Menschen sind halt auch irgendwie spontan und keine Ahnung was. Und wenn du dir mal irgendwie anguckst, die Urmenschen oder die Neandertaler, was hat die angetrieben? Die hat angetrieben zu überleben, in irgendeiner Essen zu finden, nicht vom Säbelzahntiger aufgefressen zu werden, ne, sich zu paaren oder was zu machen. Mhm. Und ich manchmal ist es auch schön, sich nochmal auf so Urbedürfnisse zu konzentrieren und einfach mal zu sagen, hey, da erfülle ich schon die ganze Zeit irgendwelche Bedürfnisse von mir und ich muss nicht in allem immer so dieses ganz, ganz Große und Tiefgründige finden.
Ja, finde ich auch. Und du hast dann ja für dich beschlossen, dich selbstständig zu machen und dir war direkt klar, deine Kundengruppe sind dann Startups oder kam das auch erst so nach einer Zeit?
Also das ist so mein zweites Lieblingsthema. Das ist ja auch so ein bisschen so das Thema Zielgruppe finden, Positionierung definieren, Markteintrittsstrategie, Nischenmarketing, keine Ahnung was. Für mich, um es ganz ehrlich zu sagen, ich wusste, ich bin hingegangen und habe überlegt, okay Felix, was kannst du gut? Ich wusste, ich kann gut Marketing. So, weil ich in der Marketingberatung gearbeitet, ich habe Marketing studiert. Ich wusste, wenn ich von was Ahnung habe, ist es Marketing. Und habe mir dann gesagt, okay, wie kann ich also diese Stärke nutzen, um daraus irgendwie eine Selbstständigkeit zu machen? Und habe dann für mich selber den Schwerpunkt gesetzt, Marketingberatung zu machen. Also das, meine Firma hieß damals Tönnissen Partner, Marketing aus Leidenschaft. Ja, also sehr, sehr
dramatisch.
Sehr dramatisch. Dramatisch ist geil. Ja, ich hatte auch immer auch eine Krawatte an. Und alles also schon ein sehr anständiger, schon ein guter Schwiegersohn. Mhm. Und hab dann immer Marketing gemacht. Und im Prinzip ist es eigentlich so, du kannst deine Positionierung immer vorgeben. Du kannst bestimmte Dinge definieren. Du kannst deine Zielgruppe definieren und du kannst an den Markt gehen. Aber der Markt wird immer zurückspielen. Und der Markt wird dir zurückspielen, wer wirklich deine Kunden sind, wer wirklich zu dir passt, wer wirklich dein Angebot braucht. Und bei mir war es einfach so, dass die meisten Kunden, die ich am Anfang hatte, sehr, sehr klein waren und Anfänger waren und selber nicht viel Ahnung hatten und eher die Basics brauchten. Und dann habe ich mich darauf so ein wenig spezialisiert und habe gesagt, okay, dann mache ich also Gründungsberatung im Endeffekt. Und dann hieß es nachher Tönnes Partner, Marketing und Gründungsberatung, weil ich eben hauptsächlich Gründer beraten habe. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen gewechselt und dann habe ich gesagt, ich fokussiere mich nicht auf das Thema, sondern eher auf diese Zielgruppe und habe dann halt eben im Prinzip diese Leute unterstützt, die man Gründer nennt. Aber eine Positionierung ist ja auch ein Stück weit agil und flexibel, weil irgendwann hat es ja angefangen, dass keiner mehr von Gründern und alle nur noch von Startups gesprochen haben. Und dann hieß es eben Felix Tönnissen, Gründer und Startup-Coach. Währenddessen ist jetzt im Moment zum Beispiel so, dass ich relativ viele Leute auch in der Beratung habe, die schon etwas länger selbstständig sind, die sich selber weder Gründer noch Startups nennen. Das heißt, im Moment ist zum Beispiel das, wie ich das selber positioniere oder fokussiere, ist immer Felix Tönnissen Gründer und Unternehmercoach. So gehst du und hast immer so ein Stück weit so eine gewisse Entwicklung, die natürlich immer eine große Rolle spielt hinsichtlich dessen, wie sich dein eigener Markt und deine eigene Zielgruppe auch verändern.
Und wo ich das jetzt gerade höre, also das hat für mich jetzt gerade so den Eindruck gemacht, findest du nicht, dass irgendwie auch deine Kunden mit dir gewachsen sind? Weißt du, wie ich meine? Also du warst selber so dieser Gründer, dann Startup und weißt du, wie ich meine? Also es ist irgendwie auch so interessant, gerade daraus zu hören, ne?
Also absolut, wobei ich hatte damals auch mittelständische Unternehmen, ich habe auch jetzt mittelständische Unternehmen in der Beratung, ich habe sogar 2, 3 Großkonzerne in der Beratung, was kein Mensch weiß, die sind auch wahrscheinlich die am ehesten die Butter auf dem Brot bezahlen, aber meine Passion Group, nenne ich das jetzt mal. Also nicht meine Target Group, sondern meine Passion Group. Meine Passion Group sind eben Gründer und Startups, sind Leute, die sich was aufbauen wollen, sind Leute, die mit Feuer an ihre Idee rangehen, sind Leute, die motiviert sind, die Bock haben, die schnell, lean, agil in bestimmte Märkte vorstoßen. Das ist das halt so ein bisschen. Und deswegen entwickelt sich das. Aber klar, man entwickelt sich selber auch so ein Stück weit. Das ist bei mir vielleicht am ehesten auch mit meinen Vorträgen. Ich habe früher immer Vorträge einfach so gehalten, um das als Akquiseinstrument zu nutzen. Also das heißt, ich habe Vorträge gehalten und habe dadurch irgendwie Beratung bekommen. Und mittlerweile ist es eher anders. Mittlerweile ist es eher so, ich halte halt Vorträge und das ist ein eigenes, konkretes Produkt. Also das ist quasi kein Akquise-Tool mehr. Klar kommen danach auch Leute und wollen Beratung oder sonst was. Aber das ist eher ein einzelnes Produkt. Und das unterscheidet einen vielleicht auch. Das ist zum Beispiel, wenn ich das ganz häufig mache, gibt ja viele, die Vorträge halten im Sinne von, ich pitche eigentlich nur. Also ich halte einen Vortrag, aber um mal ganz ehrlich zu sein, eigentlich verkaufe ich jetzt nur mein Produkt. Ne? Das ist eigentlich eine Verkaufsveranstaltung. Und bei mir ist es eher anders. Ich versuche schon sehr, sehr viel Inhalt zu geben, vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu unterhalten und das eher darauf so ein bisschen zu fokussieren. Ich vergesse eher dieses Verkaufen, weil ich das für mich selber als Produkt sehe. Das heißt, ich habe halt recht viele auch Vorträge, natürlich auch bei Konzernen und bei Mittelstand und habe mir damals auch die Frage gestellt, ja, aber warum sollen die denn ein Startup oder einen Gründercoach buchen? Die sind ja kein Startup oder Gründer. Und hab dann überlegt, okay, aber man kann ja von Startups bestimmte Dinge lernen, wie Startups vorgehen, was die tun und was die machen. Also war oder ist mein zum Beispiel meistverkaufter Vortrag der, was man von Startups und Gründern lernen kann. So, also auch da schließt sich wieder sozusagen die Klammer und es hat wieder mit meinem Kernthema Startup, Gründer, Unternehmer zu tun. Und so entwickelt sich zwar seine eigene Positionierung immer so ein Stück weit weiter, aber so der Kern als solches bleibt sozusagen immer bestehen.
Ich finde das ganz gut, dass du das gerade ansprichst, weil ich war gerade erst in so einer Phase, wo es dieses Thema Positionierung so extrem wurde und man ja immer hört, du musst spitz in den Markt gehen und so weiter und so fort und man sich selber so doll unter Druck setzt, ne, so diese eine Nische zu finden, die noch keiner hat. Und ich habe aber einfach für mich dann auch festgestellt, dass ich das gar nicht möchte und das ist gerade das, was du ja jetzt auch mehr oder weniger erklärst, dass du natürlich irgendwie dieser Gründer- und Unternehmercoach bist, aber gleichzeitig trotzdem natürlich verschiedene Themen bedienst. Und das finde ich halt extrem wichtig, auch jetzt so für mich als Erkenntnis, weil mir das genauso geht. Also ich möchte nicht sagen, ich bin jetzt nur ein Unternehmen oder ich bin jetzt nur da und da, sondern ich möchte ja einen Mehrwert schaffen für eigentlich jeden, der ja seine Vision finden will, sich selber entwickeln will, wie auch immer, ne?
Genau, absolut. Und der Punkt ist einfach der, ich finde es wichtig, einen Fokus zu haben, aber der eigene Fokus darf nicht dazu führen, dass du in deiner, zum Beispiel, würde für mich selber sagen, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich bin sehr, sehr, wie nennt man die manchmal auch so, Scanner, so. Ich gucke mir immer wieder neue Ideen an. Jeden Tag 380.000 neue Ideen. Ja. Ich bin Feuer und Flamme. Und dann kommen immer Leute, die sagen, ja, aber Felix, du musst so deinen Fokus haben. Ja, finde ich auch cool. Aber mich würde es als Person unfassbar unglücklich machen, wenn ich jetzt so sagen dürfte, ich darf jetzt nicht irgendwie gerade wieder irgendwie eine Idee verfolgen.
Ja, ich verstehe das voll.
Ich zeige dir mal ein ganz kurzes Beispiel. Hole mal eine Sekunde, warte. Ja. So, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe jetzt gerade vor kurzem, das ist jetzt auch keine Schleichwerbung, weil als Autor...
Ich weiß es schon.
Ja, habe ich zum Beispiel dieses Buch geschrieben.
Ja.
So, kaufen Sie dieses Buch. Und dieses Buch heißt Sinnvoll glücklich, so findest du den Sinn des Lebens. Mhm. Und an sich würde man jetzt sagen, ich meine, was hat dieses Buch bitte mit dem Thema Startup und Gründen und keine Ahnung was zu tun? Klar, es geht um den Sinn des Lebens, aber im Endeffekt erzähle ich hier irgendwelche Sachen über, wie man seine Ziele verfolgt. Ich erzähle ein bisschen was über Freundschaft, über Liebe, über Sex, über, keine Ahnung, über irgendwelche Sachen, die einen glücklich machen, über sonstige Sachen, relativ humorvoll. Und eigentlich hat dieses Buch für mich vertrieblich keinerlei Nutzen. Gar nicht. Ich sammle dadurch weder irgendwelche Leads ein, noch verdiene ich viel Geld an dem Buch. Aber ganz ehrlich, Nina, ich hatte einfach Bock, dieses Buch zu schreiben. Es hat mir einfach unfassbar Spaß gemacht und ich würde am liebsten morgen direkt schon die Fortsetzung davon schreiben. Und jeder wird mir sagen, ja, aber Felix, schreib lieber ein Buch darüber oder schreib doch noch ein Gründerbuch. Nee, ich habe zwei Gründerbücher geschrieben und ich hatte jetzt Bock, dieses Buch zu schreiben. Und irgendwie kriegst du auch trotzdem eine Connection hin, weil, ne, den Sinn des Lebens zu finden, seinen eigenen Sinn zu finden, sein eigenes Ding zu machen,
ja, dann klar, hast du auch, gehört alles irgendwie dazu.
Gehört irgendwie dazu, aber ich finde, manchmal ist es auch einfach schön, sich so ein bisschen, ich sag das jetzt mal, treiben zu lassen. Ich vergleiche das immer damit, dass, wenn ich an schöne Momente meiner Kindheit denke, dann muss ich zum Beispiel in einen Moment denken, da ich hatte eine Luftmatratze, da war ich vielleicht so 9 Jahre alt und ich hatte so eine Luftmatratze, die hatte vorne so 2 Henkel.
Und ein Kopfloch.
Ja, und da, wo der Kopf liegt, da war das so durchsichtig, man konnte auf den Meeresboden gucken. Wie geil war denn bitte die Luftmatratze? Was für eine krasse, abgedrehte Innovation. Und wenn ich an schöne Momente denke, dann ist das zum Beispiel einer der schönsten Momente, wo ich auf diesem Ding lag. Das Wasser war irgendwie relativ weich, das Wasser war warm, man hat da gelegen, man hat auf den Boden geguckt, hat manchmal so kleine Fischis gesehen, die da so vorbeigeschwommen sind. Unendliche Glücklichkeit, ohne über irgendetwas nachzudenken. Nachher hast du gemerkt, oh nein, ich bin jetzt hier schon voll weit raus, ich muss schnell zurückpaddeln, hoffentlich kommt nicht der Hai. Aber das finde ich eben extrem wichtig. Also ich finde es gut, einen Fokus zu haben. Ich finde es gut, eine Positionierung zu haben, das zu strukturieren, das alles zu verfolgen. Das sagt der rationale BWLer in mir. Mhm. Aber auf der anderen Seite brauche ich zum Beispiel sowas, dass ich halt hingehe und sage, hey, ich habe ein Buch, ich verwirkliche mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen autobiografisch schon fast geschrieben. Ich weiß noch, so meine beste Freundin hat zu mir gesagt, ja, aber kannst du das so veröffentlichen, Felix? Ich meine, du erzählst ja auch was über deine Freundschaften, über deine Schulzeit und keine Ahnung was. Aber ich hatte einfach so, das war wie Tagebuch schreiben.
Ja, verstehe ich.
Tagebuch zu veröffentlichen. Ich finde das wichtig, dass, dass man das so macht. Ich hoffe, das war eine Werbeveranstaltung für das Buch.
Nee, bitte, alles gut. Ich fand es sehr schön, was du gesagt hast. Vor allen Dingen, also erstmal, das mit der Luftmatratze kenne ich zu gut. Ich hatte genauso eine und das, ich verbinde zum Beispiel immer das Meer total mit meinen Großeltern und bin dann immer total glücklich und hatte, vor 2 Jahren war ich das erste Mal zum Beispiel erstmal nach 6 Jahren, glaube ich, das wieder in so einem Sommermeerurlaub alleine sogar. Und ich hatte immer, warum auch immer, wollte ich immer nicht zu diesem Meer und ich bin dann irgendwann in dieses Meer reingegangen und habe angefangen zu weinen, weil mich das so doll an meine Großeltern erinnert hat und das so ein schöner Moment war. Und wie du gerade meinst, ne, dieses einfach dieses Treiben lassen kann dir so viel geben und es ist einfach viel, viel mehr manchmal wert als immer dieses Hasseln und Fokus und To-Do-Listen. Und ich habe für mich jetzt auch so in den letzten Tagen festgestellt, wenn ich mir nicht unbedingt eine To-Do-Liste schreibe, sondern intuitiv einfach darauf losgehe, worauf ich gerade Bock habe, gehe ich viel mehr in die Umsetzung, als wenn ich eine To-Do-Liste habe, die ich abhaken kann. Ne? Wo ich dann, oh scheiße, so viel zu tun, gar keinen Bock. Ne? Also
der Punkt ist natürlich der, ich sage das jetzt mal aus meiner Sichtweise, ich kann das leicht sagen. Ich kann das auch leicht jemandem raten. Dennoch bin ich Mr. Super Hustle, ultra organisiert, Todesliste, Trello, X, Y, Z, alles super, Projekt automatisiert und keine Ahnung was. Aber du hast vollkommen recht. Der Punkt ist, ich habe letztens noch mit einem guten Kollegen da länger drüber gesprochen. Wir sind ganz häufig in einer operativen Umsetzung. Ich hatte mir zum Beispiel gestern extra mal vorgenommen, mal 2 Stunden einfach mal so ein bisschen strategisch zu denken. Okay. Das heißt für mich, ich setze mich mit einem Glas Weißwein auf den Balkon und überlege einfach, okay, was könnte ich mal machen, worauf hätte ich mal Lust und keine Ahnung was. Und dann ist es die ganze Zeit dazu gekommen, dass irgendwie jemand hat geschrieben, jemand hat angerufen, ich hatte noch irgendwas anderes, dann ist mir noch was Operatives eingefallen, was ich machen musste. Und dann war die Zeit vorbei. Und im Endeffekt habe ich das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht gemacht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, in vielen Momenten uns das so ein bisschen mal vorzunehmen und mal wirklich zu sagen, okay, bei dem ganzen Hustle, bei dem ganzen Operativen, und jetzt muss ich noch die Facebook-Anzeige optimieren, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und ich hatte ein wirklich mal ein ehrliches Beispiel zu sagen, als ich dieses Buch bekommen habe, hat mir das meine Grafikerin, die das gestaltet hat, zugeschickt und hat mir eine super liebe Karte handgeschrieben dazugelegt und meinte so, hey Felix, ich freue mich voll, cool, dass wir das Projekt zusammen gemacht haben, du kannst stolz sein, das Buch ist toll und freudig und hier, und hat mir meine Lieblingsschokolade da so bei reingelegt. Ne? So.
Mensch.
Ach Mensch, also es war super, super schön. Und weißt du, und dann hat sie so geschrieben, hey, mach dir heute Abend mal einen Wein auf und stoß auf dich an, ess deine Schokolade, trink dir ein Weinchen und keine Ahnung was. Weißt du, und das war das erste Exemplar von dem Buch was ich nochmal sozusagen durch, ich habe es einmal drucken lassen, um es nochmal durchzugucken, ob irgendwas stört, ob irgendwas noch blöd ist und noch Kleinigkeiten angepasst werden müssen. Und dann bin ich halt nachher so, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, bin dann abends so nach Hause und dachte so, ach ja, cool, ich wollte das mal machen. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dieses Buch halt angeguckt und statt diesen Moment für mich persönlich zu feiern und mir einen Wein aufzumachen und Schokolade zu essen oder einfach es zu genießen, habe ich dann damit begonnen, die Fehler in dem Buch zu suchen, die in eine Liste zu packen und 3 Stunden lang irgendwelche Fehler aufzulisten, um die dann der Grafikerin zu schicken. Dann hatten wir irgendwie 23.30 Uhr und ich bin pennen gegangen. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, Felix, hättest du nicht mal wenigstens 1 Stunde diesen Moment genießen und feiern können und wirklich mal ganz blöd gesagt innehalten können und in dem Moment mal sagen können, hey, du hast was Großartiges geschaffen, sei stolz darauf, sei stolz auf dich selber, sei stolz darauf, dass du ein Buch rausgebracht hast, ein weiteres Buch, dass es toll aussieht, einen guten Inhalt hat. Warum musst du dich jetzt schon damit beschäftigen, wie kann ich das jetzt noch wieder besser machen, wie kann ich wieder irgendwas anders machen, jetzt könnte ich dir das noch schicken, Projekt immer noch nicht abgeschlossen, immer noch nicht fertig. Deswegen, ich bin voll bei dir, dieses Floaten, aber mir persönlich fällt das in ganz, ganz vielen Situationen extremst schwer, weil irgendwie das manchmal nicht so einfach ist. Und okay. ich bin selber, selber auch, lasse ich ja so ein bisschen Supervision oder lasse mich auch selber mal coachen. Und ich habe letztens meiner Coaching-Frau, erzählt und habe der so erzählt, dass ich so das Gefühl habe, es gibt so jeden Tag irgendwas zu tun und es gibt auch jeden Tag irgendwas zu verbessern. Und irgendwie, gerade so technische Sachen, habe ich so das Gefühl, jetzt funktioniert das nicht, das klappt gerade mit der Website nicht, das klappt gerade mit E-Mails nicht, das klappt gerade mit den Werbeanzeigen nicht oder sonst irgendwas. Also es gibt immer wieder irgendwie was zu verbessern. Und dann guckte sie mich an und meinte so, das wird nie aufhören. Es gibt immer neue To-Dos. Das heißt, wenn es so danach geht, diese To-Dos abzuarbeiten, wird man sein ganzes Leben neue To-Dos eben haben. Und dann denke ich so, ja, aber wenn ich jetzt nur 80 werde, dann schaffe ich ja nur eine bestimmte Menge an To-Dos. Das heißt, irgendwelche To-Dos fallen hier hinten über, die ich sonst machen würde, wenn ich 80 bis 90 werde. Mhm. Also wenn ich 10 Jahre älter werde. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, manchmal zu sagen, es ist gut, sich was aufzubauen und wir sind auf der Erde, um vielleicht auch irgendwie was dazulassen und was zu schaffen oder sonst irgendwas. Aber hey, verdammt nochmal, wir sind halt auch dazu da, irgendwie mal so zu leben, das Leben zu genießen, Sachen zu machen, mal ein bisschen rumzuspinnen, keine Ahnung was. Und nicht nachzudenken, oh, darf ich jetzt die Tafel Schokolade essen, dann werde ich morgen wieder dick. Darf ich jetzt den Wein trinken? Ich habe ja diese Woche schon 3-mal Wein getrunken. Darf ich jetzt das Buch genießen, obwohl ich ganz schnell eigentlich alle Fehler finden müsste? Und manchmal ist man so in so einem, also bei mir selber, in so einem inneren Konflikt mit sich selber. Da gibt es so den einen, den Hustle-Felix. So irgendwie den Chill-Felix und die sind so in so einem ständigen Kampf miteinander, wo man eigentlich mal sagen müsste, hey, komm, Hustle-Felix, heute ist dein Tag und morgen so Chill-Felix, morgen ist so dein Tag. Und ich glaube, man braucht auch beide und man muss beiden auch ausreichend Zeit einräumen.
Mhm. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also ich weiß genau, was du meinst. Bei mir ist es nämlich genau eigentlich dasselbe. Also ich bin auch immer so, alle sagen halt immer so, oh, Melina, du machst immer so viel und du machst und ne, und ich traue mich sowas immer gar nicht, aber ich denke dann halt auch immer so, ja, aber ganz ehrlich, ihr bekommt auch dafür nicht mit, wie oft ich hier sitze und heul, am liebsten was gegen die Wand schmeißen will und einfach eigentlich nur Zeit für mich brauche, aber dann ist es dann so, wenn ich sage, okay, jetzt, so wie du gerade meintest, na, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, genieße dieses Buch, ich würde genauso wie du direkt wieder, ach nee, eigentlich musst du ja noch das. Und das ist halt, man muss halt irgendwie so diesen Punkt finden, wo man einfach mal sagt, okay, jetzt aus damit und einmal eine Stunde nur für dich. Aber es ist halt schwierig. Also ich verstehe das voll.
Es ist sehr schwierig. Also ich finde bei mir, die Coaching-Dame sagt dann immer zu mir, ich muss mir so Genussinseln schaffen. Mhm. Also so Inseln, eine Felix-Insel. Ne? So, wo ich sage, okay, jetzt bin ich hier und ich darf machen, was ich will. Egal, ob das Netflix ist, egal, ob das irgendwie ein Buch lesen ist. Und man hat dann doch zu häufig hier dieses gruselige Gerät irgendwie an seiner Seite, was dann halt ein bisschen so seinen eigenen Tag bestimmt. Und manchmal habe ich so Momente, habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich was ich bediene. Aber irgendwie manchmal ist das ja schon so, dass das Gerät einen irgendwie so ein bisschen steuert. Ne? Also schon ein bisschen Matrix-Style. Ne? Das Gerät dann poppt wieder, oh Gott, jetzt sehe ich hier, oh Gott, hier sind schon zwei Nachrichten. Jetzt denke ich schon, okay, merkt Melina das, wenn ich jetzt unauffällig hier auf mein Handy gucke und mal gucke, ob die Nachrichten. Weißt du? Und das ist halt so, ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass man das für sich selber so ein bisschen berücksichtigt. Aber so die super Taktik habe ich auch noch nicht. Also klar, sage ich mal, okay, ich mache jetzt mal mein Handy irgendwie aus. Ich bewundere auch Leute, die das so richtig gut können, die so total in sich ruhen. So eine gute Freundin von mir, die auch Coach ist, die kann das halt so total. Die sagt, ja, Felix, ich so, warum hast du nicht zurückgeschrieben? Oh, ich hatte heute den ganzen Tag einfach mal mein Handy aus. Ich habe mir mal Zeit für mich genommen. Und ich denke mir dann immer, oh Gott, die Verrückte, die hat den ganzen Tag ihr Handy ausgemacht. Wie hat die das gemacht? Mhm. Und eigentlich denke ich mir so, oh, es wäre schon cool, wenn ich das auch mal könnte. Deswegen, ich glaube, man muss sich das vielleicht so wirklich fest auch für sich selber in seinen Terminplan eintragen und einfach mal sagen, so heute, jetzt mache ich mal das oder ich nehme mir mal eine Auszeit oder sonst was, weil remember why you started. Ich habe ja damit angefangen, um meinen Tag selber zu bestimmen, um selber entscheiden zu können, was ich wann, wie, wo tue und nicht um andere darüber entscheiden zu lassen. Und wenn du siehst, wie viel Kommunikation wir haben, wie viele Nachrichten wir kriegen, dann fällt es einem ja auch irgendwo ein bisschen schwer, da manchmal so ein bisschen abzuschalten und für sich selber irgendwie so diese Genussinseln zu bauen. Mhm. Also muss da, glaube ich, immer dranbleiben. Ich glaube, das ist auch ein stetiger Prozess.
Ja, das stimmt voll. So, nochmal ein bisschen, wir sind voll abgeschweift von diesem Business-Themen. Also nochmal dahin zurück. Du hattest gerade erzählt, du hältst auch Vorträge. Und das Lustige ist, genau diese Frage wollte ich dir stellen, was Startups von Unternehmen lernen können und vor allen Dingen Unternehmen, die schon länger bestehen, von Startups.
Ja, sehr gut. Machen wir mal ein bisschen. Also, wir haben Startups und wir haben Unternehmen. Wichtig ist erstmal vorauszusetzen, dass beide Seiten von dem anderen etwas lernen können und dass man diesem Thema offen gegenübersteht. Sowohl die Unternehmen sagen, nicht nur die komischen kleinen Startups, als auch die Startups sagen, diese langweiligen konservativen Unternehmen. Unternehmen haben in vielen, vielen Jahren extrem viele Erfahrungen gemacht, sind bestimmte Themen irgendwie angegangen, haben skaliert, haben ihre Geschäftsmodelle verändert, haben ihre Positionierung verändert, haben Erfolge gefeiert und Misserfolge gefeiert. Das heißt, haben extrem viele Erfahrungen schon gemacht. Da kann ich als Startup extrem viel von lernen. Und wenn ich mir diese Geschichte mal ganz genau anschaue, mir anschaue, warum jemand erfolgreich geworden ist, warum jemand aber vielleicht auch gescheitert ist, mir mal ganz konkrete Beispiele anzuschauen, sei es Nokia oder Konica, sei es irgendwelche Erfolgsstories wie Apple oder Microsoft oder keine Ahnung was. Auf der anderen Seite kann ich als Unternehmen natürlich auch von Startups extrem viel lernen. Also was zum Beispiel Umsetzungsgeschwindigkeit angeht, so im Sinne von Lean Startup, Dinge einfach mal zu testen, mal auszuprobieren, Sachen zu machen. Da kann ich als Unternehmen genauso viel von lernen. Entscheidungen schneller umzusetzen, die nicht über 300 Stabsstellen laufen zu lassen. Eine Durchlässigkeit sozusagen zu haben, mit weniger Hierarchieebenen zu arbeiten. Also es gibt auf beiden Seiten viele, viele Dinge, die man lernen und tun kann. Und wenn ich ein Startup und ein Gründer bin, sollte ich mir erfolgreiche Unternehmen anschauen, gucken, warum die erfolgreich sind. Ich sollte mit anderen Startups und Gründern darüber sprechen, warum sie erfolgreich geworden sind. Und wenn ich ein bestehendes Unternehmen bin, dann sollte ich diesem Thema auch offen gegenüberstehen und überlegen, macht es Sinn, mit Startups zu kooperieren? Macht es Sinn, Startups zu kaufen? Macht es Sinn, eine eigene Startup-Unit, ein eigenes Startup-Stipendium oder was auch immer zu kreieren oder aufzusetzen? Also Möglichkeiten gibt es da genug, wenn man mit einer ausreichenden Offenheit an dieses Thema rangeht.
Hast du da Erfahrung gemacht, wie offen Leute da rangehen? Also bei Startups stelle ich mir das einfacher vor, dass die sagen, okay, ich möchte von den Älteren sozusagen was lernen. Aber ich stelle mir das schwer vor bei Unternehmen, die halt schon ihre Erfahrungen gemacht haben, dass sie sagen, ach ja, wir lernen mal von den Kleinen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so, genau. Ich hoffe immer sehr darauf, dass sie es tun, gerade was Unternehmenskultur angeht. Aber ich habe immer das Gefühl, so wirklich an die gestandenen Leute ranzukommen, ist sehr schwer.
Ja, absolut. Was ich immer wichtig finde, so von der Vorstellung her vielleicht schon mal, bestehende Unternehmen waren ja auch mal Startups. Ja, ja, die klar. Haben auch mal angefangen.
Natürlich.
Genauso sind Startups doch auch Unternehmen, nur halt kleine und jüngere. Das heißt, eigentlich ist beides das Gleiche, nur einfach in einer unterschiedlichen Ebene, was zum Beispiel die Zeit oder die Größe angeht. Aber im Endeffekt sind beides Männer oder beides Frauen. Ja, nur der eine ist eben älter, der andere ist jünger, der eine ist vielleicht größer, der andere ist vielleicht kleiner. Aber erstmal so von der Art her finde ich das gar nicht mal so schlecht oder von der Gattung her ist es irgendwie das Gleiche. Und das hilft schon mal, diesem Thema vielleicht noch offener gegenüberzutreten. Aber du hast vollkommen recht, bei bestehenden Unternehmen ist das häufig ein ganz, ganz großes Problem. Aber was natürlich auch damit zu tun hat, dass es nicht immer lohnend ist, von jedem Startup zu lernen. Mhm. Weil viele Startups scheitern ja auch, was auch in Ordnung ist. Aber dann ist es natürlich auch für bestehende Unternehmen manchmal nicht ganz so einfach, dann zu sagen, hey, wir lernen jetzt mal von diesem Startup, wenn man denkt, okay, gut, aber vielleicht sind die in 2 Jahren pleite. Was wollen wir von jemandem lernen, der aus unserer Sicht eventuell bald unerfolgreich sein wird? Nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt, darum geht man da wahrscheinlich mit so einer gewissen Skepsis an diese ganze Thematik ran. Manchmal ist es natürlich auch so, dass wenn du gerade einen Großkonzern hast, dass es auch nicht immer ganz so einfach ist, weil du musst dir halt einfach vorstellen, es sind sehr viele gewachsene hierarchische Ebenen, die seit Jahren so, das machen wir seit 30 Jahren, machen wir das so, das machen wir jetzt nicht auf einmal anders.
Ja, klar.
Und sie mit ihrer Höhle der Löwen, das ist ja alles nur Fernsehen. Also von daher, glaube ich, gibt es da so eine gewisse Skepsis. Aber ich denke immer, ein guter Unternehmer, eine gute Führungskraft, darum ist es immer eine Sache, die mit der Person als solches zu tun hat und gar nicht mit dem Unternehmen, die wird immer eine Offenheit haben, darüber nachzudenken, wie kann ich mein eigenes Unternehmen, sei es noch so groß, weiterentwickeln, besser machen, anders skalieren, neue Impulse bringen. Und dann kommt zwangsläufig auch das Thema Startups aufs Tableau. Viele machen das natürlich auch, muss man auch so ehrlich sagen, auch ein bisschen showmäßig. Ne? So, wir machen jetzt da auch mal was mit Startups, weil cool, da können wir 3 Presseartikel raushauen und dann haben wir was mit Startups gemacht. Aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen, sondern der Sinn ist ja der, wirklich darüber nachzudenken, was kann man tun, was kann man machen und wie kann man da wirklich irgendwie was von mitnehmen, was auch langfristig dann etwas bringt. Und wenn man gemerkt hat, dass man so einen Prozess 1-2 Mal durchlaufen hat, und dann gemerkt hat, dass einen das weitergebracht hat, beziehungsweise das eigene Unternehmen weitergebracht hat, dann finde ich, ist das auch wirklich was, was hilfreich sein kann. Und dann bin ich auch vielleicht offener, das noch häufiger zu tun.
Und du hast ja gerade angesprochen, dass Startups ja auch gerne mal scheitern. Was meinst du, was die größten Gründe dafür sind?
Also, um es mal ganz simpel zu sagen, glaube ich, liegt es einfach meistens an der Person. Also die Person selber, die gegründet hat, egal ob Männlein oder Weiblein, ist der Hauptgrund, warum eine Sache nicht funktioniert. Nicht das Produkt, nicht die Idee, nicht das Marketing, nicht die Finanzierung. Deswegen sage ich immer, Gründen ist auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Wie oft mich weiterzuentwickeln? Wie kann ich mit Rückschlägen, mit Scheitern umgehen? Wie gehe ich mit Herausforderungen um, mit Kritik oder keine Ahnung was? Wie motiviert bin ich? Wie groß ist das Feuer, was in mir brennt? All diese ganzen Sachen spielen eine extrem große Rolle. Das heißt, der Hauptgrund, warum es nicht klappt, liegt immer in dir. Das musst du auch akzeptieren, weil gerade wir Männer haben da manchmal ja so ein bisschen so ein kleines Problem mit. Wir haben nur hier, ne? Ich bin Alpha-Gorilla, Alpha-Silberrücken-Gorilla, was auch super Vorteile haben kann, wenn es um vertriebliche Dinge geht. Aber wenn es um Kritik oder um Beratung etc. geht, steht uns das manchmal ein bisschen im Wege. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir anschaue, die Mentees, die ich in meinem Mentoring-Programm habe, die meisten, die davon wirklich erfolgreich sind oder die mit denen man einfacher arbeiten kann, sind eher Frauen als Männer. Weil wir Männer ist ja so, ne, ich frag keinen nach dem Weg. Ja. Ich weiß doch nicht, wo wir langfahren müssen, aber ne, ich frag doch nicht jemand anders. Währenddessen bei Frauen, da finde ich zumindest häufig eine etwas größere Offenheit herrscht, eine bisschen mehr Beratungsempfängnis oder wie auch immer man das gerne nennen möchte. Von daher, es liegt immer an uns selbst und darum musst du an dir selbst arbeiten, offen sein, Kritik annehmen, mit Rückschlägen umgehen und natürlich ist das nicht immer einfach. Also ich habe jetzt gerade aktuell eine Situation, da habe ich mit einem Startup offen gesagt, bisschen Stress. Die machen nicht das, was ich möchte, ich mache vielleicht auch nicht das, was die möchten und jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir uns am Käbbeln. Und das ist eine Situation, die mich total beschäftigt, also die mich auch belastet, wo ich halt abends denke, mein Gott, wieso macht man das, wieso tun die das und warum macht man das und warum macht man das, muss das so sein, kann man es nicht irgendwie anders klären, vielleicht denken die auch Ähnliches von mir, was absolut so sein kann, aber das ist zum Beispiel sowas, was einen sehr beschäftigt. Und daher glaube ich, ist das, auch wenn man das vielleicht nicht möchte, aber ich glaube, es gehört auch manchmal so ein bisschen so ein Fell dazu, was man hat, oder eine dickere Haut. Und da bin ich auch ganz ehrlich, die habe ich nie entwickelt. Also bei mir ist es so, mir gehen so Sachen immer so total nah, Mich belastet das dann auch irgendwie. Ich kann das zwar schon so ein bisschen so zur Seite schieben mit der Zeit und vielleicht auch weniger an mich ranlassen, aber es ist schon so, dass das einen sehr, sehr stark beschäftigt.
Und wie gehst du mit solchen Leuten dann um? Also wenn es deine Kunden sind, also es sind wahrscheinlich ja deine Kunden, ne?
Ja.
Also bist du dann so, dass du auch irgendwann sagst, halt, stopp, dann ist jetzt das Ding durch, wenn ihr eh nicht auf mich hören wollt?
Ja, also der Punkt ist natürlich der, ich versuche erstmal natürlich alles irgendwie so ein bisschen so zu klären, regeln, da irgendwie Wege zu finden, über Dinge zu sprechen, auch zu akzeptieren, dass Meinungen unterschiedlich sein können. Aber ich sag mal, ehrlich gesagt ist es natürlich trotzdem irgendwie so, dass es so Situationen gibt, wo du so merkst, okay, du kommst jetzt da nicht weiter. Also, oder Situationen hast, wo du so überrascht bist und dann mal als ganz konkretes Beispiel merkst, die Person fängt an, Dinge von dir zu kommentieren, Werbeanzeigen zu kommentieren und auf eine nicht besonders nette Art und Weise, wo du so denkst, wieso macht der das jetzt? Ja. Also, wieso muss man das machen? Können wir das nicht untereinander kebbeln? Wieso muss man da irgendwie jetzt Dritte, Vierte oder sonst was mit reinziehen? Und das ist natürlich so, dass du auch dann Situationen hast, wo du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst oder dir dann die Frage stellst, hey, was mache ich denn jetzt? Also keine Ahnung was. Muss ich mir jetzt einen Anwalt nehmen, denjenigen verklagen, vor Gericht zerren, 10 Jahre lang irgendwelche Gerichtssachen führen, worauf man ja auch eigentlich keine Lust hat. Aber natürlich gibt es auch Punkte, wo du nachher sagst, hey, ich habe versucht, mit der Person zu sprechen. Es hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Es gibt auch keine offenkundige Lösung. Die Person wird vielleicht auch aggressiv oder wird immer unfreundlicher, wo du halt merkst, okay, ich komme mit meinem Latein an der Stelle nicht mehr weiter, wo du vielleicht Sachen machen musst, die eigentlich nicht in dir liegen. Also wo du dann sagen musst, okay, das geht so nicht, ich habe es 3-mal versucht zu regeln und dann wirklich was an einen Anwalt weitergibst und dann sagst, können Sie dem bitte mal kurz klar machen, dass man sowas nicht machen darf, um das irgendwie auf eine andere Ebene zu lösen. Aber das sind natürlich Momente oder Situationen, weißt du, wo du eigentlich denkst, da willst du ja eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ich denke mir so, hey, es gibt irgendwie Kinder in Afrika, die verhungern. Es gibt riesige Seuchen in Asien oder sonst irgendwas oder genug Probleme auch bei uns vor der Türe. Müssen wir jetzt wie im Kindergarten uns mit solchen Sachen den Kopf einschlagen? Weil ich versuche das immer so in so einem großen Ganzen zu sehen und denke dann immer, was bringt der Welt unser Streit? Aber ich glaube, dass es trotzdem dann Leute gibt, die da vielleicht etwas anders mit umgehen oder dann sagen, nee, das kämpfen wir jetzt bis zum Ende durch.
Ja, klar, gibt's immer, leider.
Ja, und dann kannst du halt immer sagen, ja, aber hab doch auch Verständnis für die andere Person und dann versuchst du das ein paar Mal zu machen, aber irgendwann dennoch kann das halt so jemand sein, der dann einfach sagt, ja, ist mir egal, mach ich jetzt trotzdem weiter und dann musst du halt für dich selber entscheiden, wie du mit der Situation umgehst oder was du machen kannst. Das wird immer, also das, ne, wie gesagt, 12, 13 Jahre selbstständig und es kommen immer noch solche Situationen, in denen ich denke, was mache ich denn jetzt?
Ja, okay.
Wo ich mir auch Ratschläge hole oder auch mit anderen Leuten darüber spreche oder dann sage oder ich weiß noch, als mein erstes Start-up-Buch rausgekommen ist, da war, glaube ich, der zweite oder dritte, der eine Rezension geschrieben hat für das Buch, die nicht besonders nett war. Also da stand dann irgendwas, den Driss, der da drin steht, den findet man auch überall kostenlos im Internet. Das Buch ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Boah, alter Falter. Da habe ich zu Hause gesessen, da wirklich, ich habe echt kurz überlegt, sollst du das Buch jetzt vom Markt nehmen? Das Buch ist bestimmt total Schrott und keine Ahnung was. Und Gott sei Dank haben so in den darauffolgenden Tagen Leute das komplett anders geschrieben. Auch nicht Leute, die ich jetzt beauftragt hatte, sondern einfach so, die geschrieben haben, hey, cool, lockerer Lesensstil, Schreibstil und keine Ahnung was. Und ich glaube, es wird immer so sein, dass manche Dinge Menschen gefallen, manche Dinge einem nicht gefallen. Es liegt immer sehr, sehr viel auch in den Personen selber behaftet. Es gibt Leute, die habe ich, ich glaube, da könnte ich machen, was ich will. Die finden alles super, mich halt cool finden. Und es gibt genauso Leute, die fänden, glaube ich, alles doof, was ich mache. Ich habe die Tage mit einem Speaker-Kollegen mich getroffen, der meinte so, ja, Felix, erstmal war ich ja ein bisschen skeptisch. Da meinte ich, wieso? Da meinte er so, ja, weil ich habe so gedacht, du bist schon so ein arroganter, eingebildeter Düsseldorfer. Alter, warum soll ich denn arrogant und eingebildet sein? Weil wenn ich, also ich habe bestimmt viele negative Eigenschaften, aber ich glaube, wenn ich eins nicht bin, ist es arrogant und eingebildet. Also ich mache keine Fotos vor irgendwelchen BMWs, Bentleys oder was. keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja. Das bin ich überhaupt, also ich mag gerne eitel sein, aber arrogant eingebildet bin ich, glaube ich, nicht. Und dann meinte ich so, ja, aber warum? Ja, ich habe das so von dir gedacht und keine Ahnung was. Ich war da jetzt erstmal skeptisch. Und dann habe ich so gesagt, ja, also ich bin diesem Gespräch erstmal relativ offen gegenüber eingetreten, weil ich kannte dich ja gar nicht. Ich kannte nur deinen Namen von Instagram. Und keine Ahnung, also ich glaube, Menschen machen sich häufig irgendwie ein Bild von einem, manchmal auch ein falsches Bild von einem. Und man kann das so in gewissem Maße beeinflussen. Aber ich glaube, manche Dinge liegen auch in diesen Personen selber, klar, dass die vielleicht Sachen in dir sehen, die irgendwie, die so einen Triggerpunkt, ja, bei denen anteasern, wo die sagen, oh, der Typ, der macht jetzt Fotos von sich im Fitnessstudio, ist voll der Fitnessfreak und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist immer so und ja, das werden wir niemals verhindern können.
Nee, ist auch so. Also es ist halt alles, was du in einem auslöst, ist eigentlich ein Punkt, der von ihm selbst kommt. Und es ist einfach so, du wirst manchen Menschen gefallen und manchen nicht. Das ist auch egal, wer es ist. Also es kann auch innerhalb der Familie sein, ne? Du sagst, ich komme nicht zu der Verabredung, weil ich bin krank. Der eine meckert rum, dass du nicht kommst und der andere meckert rum, oder beziehungsweise findet es gut, weil du die nicht anstecken willst. Also es wird immer das und das geben, ne?
Genau, ist halt so. Genau. Das ist, und weißt du, ich finde halt wichtig, dass man selber sich so Gedanken macht, okay, wie möchte ich wirken, aber sich halt auch so ein bisschen treu bleibt. Und ich muss sagen, eine Sache, die mich im Moment so ein bisschen, ja, was heißt stört, aber weißt du, jeder läuft gerade durch die Welt und erzählt, du musst authentisch sein. Und ich bin ganz ehrlich, es sind viele Leute dabei, die selber das Gegenteil von authentisch
danke
sind.
Danke. Amen. Ja, genau, das denke ich mir auch gerade, vor allen Dingen bei Instagram. Oh, warte, was kommt immer für ein Hashtag? Hashtag Real Life und bla. Und ich denke mir immer so, wenn es dein reales Leben ist, dann müsstest du kein Hashtag dafür setzen, dann bist du es einfach.
Weißt genau, du? Und das finde ich, das ist halt sowas, was halt echt eine große Rolle spielt. Und das hast du auch bei Speakern ganz häufig. Ja. Also du hast Leute, die halten vor mir einen Vortrag und erzählen, hey Leute, ihr müsst so dankbar sein, gebt auch mehr zurück, seid dankbar für das, was euch geschenkt wurde und seid nett und lieb zu euren Mitmenschen. Und die hinter der Bühne einfach die krassesten Vollarschlöcher sind. Sorry. Ja, und da denke ich mir immer so, Alter, was machst du hier? Was ist das, ein Schauspielkurs, den du hier abziehst? So vorne zeigst du das und hinten zeigst du das. Oder Leute, die sagen, boah, ich bin immer krass am Hustlen. Ey, guck mal, was ich mir eine krasse Uhr gekauft habe. Und ich weiß dann, okay, die Uhr ist gar nicht von dem. Und das Auto, was da steht, ist auch gar nicht von dem. Wieso musst du, hast du es so krass nötig, jetzt hier irgendwie den Oberpimp zu spielen, weißt du? Und das finde ich immer, ich finde es, wenn jemand erfolgreich ist, dann finde ich es auch voll cool, wenn er davon erzählt und kann auch gerne sagen, dass er erfolgreich geworden ist, was er sich aufgebaut hat und wie gesagt, dass er irgendwie von einem Fließband oder vom Schulabbrecher zum Millionär geworden ist. Das ist alles in Ordnung, solange er das nicht auf anderer Leuts Rücken ausgetragen hat, ist es ja alles gut. Und dann hat er dafür selber gearbeitet und darf darauf gerne stolz sein und darf das auch gerne promoten. Aber was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, ist halt die Leute, die sagen, hey, du musst so authentisch sein und sei du selbst. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber dann sei du es doch bitte auch. Und du kannst ja nicht immer nur anderen Leuten Ratschläge geben, die du selber nicht befolgst. Und ich finde, das ist zum Beispiel immer so ein Kompliment an dich, wenn ich überlege, wie wir uns jetzt zum Beispiel kennengelernt haben. So, willst du das sagen? Oder also so
auf klar, also wir waren ja bei der, ich hatte das glaube ich sogar auch schon in meiner Insta-Story erzählt, also wir waren ja beide auf der Business Factory, ich allerdings im Publikum und du auf der Bühne. Übrigens an der Stelle, du hattest ja vorhin kurz erwähnt, du hoffst es sehr amüsant und mehrwerthaltig rüberzubringen, definitiv, kann ich nur einen Haken hintersetzen. Und ich war dann ja da zum Glück VIP und dann haben wir uns da kurz unterhalten und ich hatte für dich Schokolade mit und einen kleinen Brief. Genau, und habe dich halt gefragt, ob du gerne bei mir hier in den Podcast kommen würdest. Und so sind wir in Kontakt getreten.
Ja. Aber das ist zum Beispiel sowas, weißt du, was halt bei mir einfach voll im Kopf geblieben ist. Weil wirklich, um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich liebe Podcasts, ich finde Podcasts super. Aber so als Speaker kriegst du, keine Ahnung, ich krieg die Woche irgendwie 4 Anfragen für Podcasts. Ja. Ich könnte halt die ganze Zeit nur Podcasts machen, von Podcast 1 zu Podcast 2 zu Podcast 3. Und ich habe das letztes Jahr super viel gemacht und irgendwann habe ich gedacht, Alter, Falter, ich habe keinen Bock mehr, nicht schon wieder im Podcast und jetzt nochmal im Podcast. Und aber als du das zum Beispiel gemacht hast, habe ich so gemerkt, okay, du hast dich mit mir als Person auseinandergesetzt, du hast Bestechungsmaterial mitgebracht, du hast irgendwie einen kleinen Brief dazu geschrieben. Ich fand das einfach sehr persönlich, empathisch. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt. Und dann hat man ja auch einfach Lust dazu, das zu machen. Und wenn ich jetzt, wenn du mir einfach nur bei Instagram geschrieben hast, hey Felix, hast du Bock auf einen Podcast, hätte ich wahrscheinlich geschrieben, ja, Moment, ein bisschen ungern, aber melde dich gerne nochmal im Herbst.
Ja.
Und so geht man da einfach anders an das Thema ran. Das heißt, ich finde das wichtig, wirklich sich, wenn man was von anderen Leuten will, um es wirklich mal ganz so subtil zu formulieren, dann sollte man sich Gedanken dazu machen, okay, was hat die andere Person davon? Warum sollte die andere Person das machen? Muss ich eventuell einen ersten Schritt auf diese Person zumachen, dass die Person auch was davon hat und vielleicht Lust hat, das auch mit mir zu machen? Und dann, finde ich, wirkt das auch einfach authentisch. Und das war zum Beispiel sowas, was ich cool fand in unserem Gespräch dann, weil ich so nicht das Gefühl hatte, okay, ich rede jetzt hier irgendwie mit so jemandem, der sich hier gerade total verstellt oder irgendwie eine andere Person darstellt oder irgendwas spielt, sondern ich hatte einfach so das Gefühl, okay, hey, ja, das bist halt du. Und dann, finde ich, ist auch die Person für einen Menschen, einfach als Privatperson, einfacher fassbar, weißt du? Dann weiß ich so, dann kann ich mir den Namen von der Person zum Beispiel besser merken. Dann weiß ich so, wie diese Person agiert. Dann ist man schon viel vertrauter mit der Person, dann fühlt man sich wohler, dann kommt man eher ins Reden. Dann erzählt man vielleicht auch Sachen, die man nicht hätte erzählen sollen. Weiß ich was. Weißt du, das ist halt so das, was es halt irgendwie so ein bisschen ausmacht. Und das ist halt für mich Authentizität. Und dann ist Authentizität auch ein ganz machtvolles Tool, was man eben hat, weil man eben einfach sagt, hey, ich brauche mich hier nicht zu verstellen, ich bin so, wie ich bin. Und keine Ahnung, was manche Leute würden vielleicht denken, ja, aber kannst du dem Gott sei Dank nicht einfach einen Tab Schokolade schenken?
Was das meinst denn? Du, wie viel das gesagt hat?
Das ist doch kein kleines Kind mehr. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich denke mir, hey, wie geil, das einfach zu machen, das einfach so zu tun. Und natürlich wird es Leute geben, die dann vielleicht gedacht hätten, oh Mann, meinst du, nur weil du mir jetzt eine Tafel Schokolade geschenkt hast, komme ich in deinen Podcast. Aber das ist genau das, was man halt damit irgendwie ausdrückt. Und ich glaube, da passt halt wirklich so ein bisschen so Magnetismus. Ich glaube, dann zieht man auch die Leute an, die dann zu einem passen, die als Podcast-Gast passen, die auch im Leben zu einem passen, wie auch immer. Und ich finde, ja, das passt dann halt einfach.
Vielen Dank. Ich freue mich gerade richtig doll, voll lieb.
Ich sehe das. Schokolade jetzt. Die neue. Weißt du, wie viele Schokolade. Boah, Melina, ich werde so fett. Weil ich habe das in einem Post erzählt mit dieser Rittersport Traubenuss.
Und jetzt seitdem. Ich habe das nochmal also, erzählt, sag ich richtig.
Und irgendwie Unterstützung von mir will, der schickt mir bitte jetzt ab jetzt Hafervoll-Müsli-Riegel oder gesundes Porridge oder Eiweißpulver, aber nicht noch mehr Schokolade. Ich habe wirklich erst so ungefähr 3 Tafeln davon die Woche. Das kriege ich noch gerade ausgeglichen mit dem Sport. Aber wirklich, ich habe ungelogen gerade aktuell, ich glaube, 32 Tafeln Rittersport-Traubenuss im Schrank. Und die kann ich nicht alle noch aufessen. Nee, und darum nicht noch mehr. Ich finde das super schön. Ich freue mich voll. Aber bitte gesunde Sachen. Bitte schicken Sie Smoothies.
Ja, muss ich echt sagen, ich brauche Smoothies.
Ja, ich brauche Smoothies.
Ja, voll gut. Naja, aber also ich muss auch sagen, mir fällt es auch allgemein viel einfacher, Personen persönlich anzusprechen. Also, weil ich weiß einfach auch, dass ich einfach so bin, wie ich bin und das viel authentischer rüberkommt, wenn ich jemanden persönlich anspreche, als zum Beispiel Telefonakquise oder so ein Kram. Ne? Also ich bin eher so ein Mensch, so, hey, dann kann ich die Emotionen ablesen, weiß ich, okay, der hat Interesse, der hat kein Interesse, da kannst du nochmal nachhaken. Aber deswegen finde ich dieses persönlich auch viel, viel wichtiger und das wird halt auch oft vergessen, ne? Dass es eigentlich von jedes Business ist und von Mensch zu Mensch und nicht irgendwie von Status zu Status oder irgendwas, sondern es geht um Menschen.
Genau, und das vergessen wir natürlich im Zuge von Instagram so ein bisschen, weil wenn es nach Instagram geht, bin ich jede Woche auf Bali, ich habe krassesten Waschbrettbauch, ich habe mega fette Uhr, krasse Wohnung und geiles Auto. Und im Endeffekt habe ich die meisten Sachen davon wahrscheinlich nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch in Ordnung, wenn ich die meisten Sachen davon nicht habe, weil ganz ehrlich, das gehört halt eben mit dazu. Ne? Ich habe jetzt hier, ich bin ja gerade bei mir hier zu Hause, und wenn ich hier in die Ecke gucke, wo die Lampe steht, dann leben hier mit mir die Staubmäuse. Aktuell wohnen wir hier mit mehreren, ich und die Staubmäuse, die leben hier so. Aber du würdest ja jetzt nicht bei Instagram posten, ey krass, bei mir sieht's voll aus wie bei Hempels, hier sind die Staubmäuse unterwegs. Wenn ich jetzt auf meine Couch gucke, dann denke ich, okay, kann mal einer die Decken da zusammenfalten von gestern Abend? So, und das ist nur so ein kleines Beispiel, aber ja, ganz ehrlich, das ist doch real life. Ja. Also, jeder von uns hat schon mal Durchfall.
Oh Gott, das Wort.
Ja, aber es ist doch so.
Ja, na klar.
Jeder von uns uns hat mal fürchterlich schlechten Sex, jeder von uns hat mal ein ganz fürchterliches Date, jeder von uns hat mal totale Kopfschmerzen oder einen Kater oder stinkt nach Alkohol oder hat zu viel Knoblauchwurst gegessen. Ich weiß es nicht, aber das ist halt so, ja, so ein bisschen gehört das halt mit dazu. Ja, ne? Und ich finde, ich glaube, wenn man das so für sich selber so ein bisschen akzeptiert hat, sich auch manchmal, also ich liebe Perfektionismus, ich liebe Zielstrebigkeit, aber manchmal muss man auch mal sagen, ne, ich habe das immer bei mir im Sport, wenn ich zum Sport gehe, Hammer. Ich glaube, seit 15 Jahren denke ich so, boah, diesen Sommer hätte ich gerne mal Waschbrettfahren.
Oh, ja, das wäre schön.
Ich so ein bisschen darauf zu achten, passt natürlich die Rittersport nicht, ne, darauf zu achten, was ich esse, wie ich esse und keine Ahnung was, dann ziehe ich das so ein bisschen durch, dann merke ich so, okay, ich werde ein bisschen fitter und dann habe ich aber einfach keinen Bock mehr. Dann habe ich einfach Bock auf Süßigkeiten, ich habe Bock auf Nutella, ich habe Bock auf irgendwas Ungesundes und meine ganzen Freunde sagen immer, hey, du kannst nicht Weizenmehl ist voll schlecht für deinen Körper und ey, du musst Low Carb und ich denke mir immer so, nee, gar nichts muss ich muss Schokolade, Junge. So, und das ist halt immer so was, ich glaube, wir sind eigentlich so, wenn wir Sachen haben, die uns wirklich ganz, ganz krass wichtig sind, dann schaffen wir das auch, das zu erreichen. Und wenn wir manche Sachen nicht erreichen, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig gewesen. Ja. Also ich denke mir dann, okay, gut, jetzt bin ich zufrieden mit meiner Figur. Ja, ich war jetzt so seit Januar 3-mal die Woche irgendwie beim Sport, aber dadurch, dass ich so viel Schokolade die ganze Zeit esse, wird dieses, okay, ich krieg mit 38 noch ein Sixpack, wahrscheinlich nicht. Also man kann einen Bauchmuskel, wenn ich so anspanne, sehen, wenn ich so seitlich stehe.
So. Ja, da kommt nur mal so ein bisschen raus.
Ja, dann denke ich so, boah, ist schon irgendwie geil auch, ne? Und dann mache ich Foto und dann lege ich 30 Filter da drüber und mache Schatten oben und unten drunter und denke so, boah, andere haben 6, ich habe so einen richtig krassen, den man nie mal sehen. Ja, und ich glaube, das gehört halt irgendwie mit dazu. Ne?
Ja, total.
Und jetzt habe ich mir so ein Ding geholt für die Sonnenbank, das kann man sich so auf den Bauch drauflegen und dann...
Nein, du veräppelst mich.
Auch geschafft, mit Trick.
Okay. Ja. Ja gut, wir könnten uns, glaube ich, jetzt noch 20 Stunden unterhalten. Ich glaube, wir hören jetzt langsam mal auf. Ich habe zum Ende immer ein, zwei Fragen. Und zwar das erste, woran denkst du, wenn du den Begriff Work-Life-Balance hörst?
Wenn ich den Begriff Work-Life-Balance höre, dann denke ich immer daran, dass ich dringend daran arbeiten muss, das zweite Wort im Begriff Work-Life-Balance mehr in meinem Leben stattfinden zu lassen und mich weniger auf das erste zu konzentrieren.
Okay. Darf ich kurz was dazu einwerfen?
Immer.
Okay. Du liebst doch deinen Beruf, oder?
Ich liebe meinen Beruf,
und ja, dein absolut. Dein Beruf ist doch eigentlich dein Leben, oder?
Mein Beruf ist mein Leben, ja.
Siehst du, gibt es dann noch Work-Life-Balance?
Nee, eigentlich ist es Life-Life-Balance.
Ja. Also es geht ja eher, was du schon vorhin angesprochen hast, es geht ja viel mehr darum.
Voll das gute Coaching.
Ja, kannst mal sehen. Nee, weil das Ding ist ja, das, was du vorhin gesagt hast, ne, es geht viel mehr darum, wann gebe ich Action und wann entspanne ich mich. Es geht ja eher viel mehr um diese Balance. Also deswegen, ich liebe diese Frage am Ende. Und bis jetzt haben auch fast alle immer gesagt, mein Beruf ist ja. Aber deswegen finde ich es gerade gut, cool, dass ich das mal bei dir mit reinwerfen konnte. Ja. genau, und der Podcast heißt ja Vision Creator, dementsprechend, was ist für dich eine Vision, was ist deine Vision und was tust du täglich für deine Vision?
Also meine Vision ist, etwas aufzubauen, was vielen, vielen Menschen dabei hilft, ihr eigenes Ding aufzubauen. Also denen so ein bisschen den Schaufelbagger für den Sandkasten zu geben, damit sie sich die Burg aufbauen können, wo sie nachher ihr kleines Fähnchen oben rein drücken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so meine Vision ist. Und was ich so daran versuche zu tun ist, ich versuche extrem viel wirklich Content rauszuhauen. Jeden Tag, wir posten jeden Tag Sachen, ob YouTube, ob Instagram, ob Blogpost, ob keine Ahnung was. Also es gibt, glaube ich, wenige, die so im Gründungsbereich so viel Inhalt rausknallen, wie wir das machen. Und das sage ich jetzt nicht, weil es eingebildet soll, sondern weil es
bestätigen.
So ist. Und genau, und ich glaube, das gehört halt einfach mit dazu. Also ich versuche das zu machen. Ich habe zum Beispiel gestern, das war ganz lustig, gestern in meinem WhatsApp-Newsletter, ich habe so einen WhatsApp-Newsletter für Gründer, Unternehmer. Diesen finden Sie auf der Seite phoenixjohnson.de/business-news. Und da kriegst du halt immer irgendwelche News. Und ich hatte gestern so ein E-Book, das habe ich die Tage mal irgendwann erstellt. Da habe ich einfach mal 77 Möglichkeiten aufgelistet, wie man Werbung machen kann. Also so, ne, du kannst dich verkleiden, dann kannst du Karnevalszug sponsern und einfach so kreative Ideen. Und das ist mir gestern Abend so eingefallen, dann habe ich das so um 23:45 abends in meinen Business-News-Newsletter reingeballert und habe aber den falschen Link da reingesetzt, dann ging das nicht. Und ich fand das so geil, innerhalb von 5 Minuten haben mir irgendwie 35 Leute zurückgeschrieben, ey Felix, der Link geht nicht. Ey Digga, es ist 23:45, schick mir jetzt den richtigen Link. Und dann habe ich nochmal eingeschickt und der war wieder falsch, der ging wieder nicht. Und haben dann schon welche geschrieben, boah, hol dir mal einen ordentlichen Programmierer oder keine Ahnung was, dann habe ich halt so 1000 Sachen mit denen da so besprochen. Das war eigentlich schon fast ein bisschen lustig. Aber dann habe ich gemerkt, wie cool das eigentlich ist, so eine Community zu haben, die so deine Sachen lebt. Und wie viele mir heute dann geschrieben haben, ey, danke und mega cool und super. Und ey, wie krass, dass du einfach das E-Book da so 30 Seiten einfach verschenkst, ohne tauschen sie das gegen ihre Daten. Sondern halt einfach sowas zu machen. Und das finde ich halt ganz cool. Manchmal ist natürlich so, dass du dann denkst, okay, gut, jetzt habe ich wieder was verschenkt. Irgendwann muss man auch mit irgendwas Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie, ist die Bezahlung manchmal, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber es stimmt leider, manchmal ist die Bezahlung auch einfach nur ein Lächeln oder einfach nur ein Dankeschön.
Das ist wirklich so. Also ich merke das auch bei mir, wenn dann einfach mal zwischendurch zum Podcast irgendwie kommt, danke, das hat mir voll geholfen, denke ich schon so, ja, Ziel erreicht. Also das ist halt, es ist, ich verstehe das voll. Also ich finde es nicht abgedroschen, ich finde, das ist eigentlich der beste Ansatz, den man haben kann.
Bei Frauen sage ich dann immer, schreibe ich immer zurück, gib Handynummer.
Hä, warum habe ich das dann noch nicht bekommen? Nein, Spaß.
Ja,
genau. Eigentlich hast du die Frage schon mehr oder weniger jetzt beantwortet. Man findet dich auf YouTube, Instagram, Facebook, deine Webseite. Ich verlinke das alles natürlich dann nochmal unten.
Sehr gerne.
Ich danke dir sehr, sehr doll für dieses Gespräch. Und jetzt hast du nochmal Raum, deine Message nach draußen zu bringen, meine Hörer zu animieren, für was auch immer, deine Message. Wappne dich und los geht's.
Also, wir hatten ja eben dieses wunderschöne Beispiel mit der Luftmatratze, dass man so auf dieser Luftmatratze liegt und sein Leben so ein bisschen genießt. Ich glaube, manchmal sollten wir alle nochmal so kleine Abenteurer sein. Ich war ganz lange bei den Pfadfindern selber, da haben wir die verrücktesten Sachen gemacht und einfach das Leben so ein bisschen genossen. Ich finde es toll, sich was Eigenes aufzubauen, was Eigenes zu haben und seine Ziele zu verwirklichen. Aber dabei sollte man nicht vergessen, warum wir hier sind und dass wir nicht wie die Katzen sieben, sondern halt nur ein einziges Leben haben und dann einfach das Beste und das Schönste aus diesem Leben macht und einfach so sein eigenes, schönstes und bestes Leben lebt, dass man irgendwann darauf zurückguckt und sich selber einfach sagt, hey, es war toll, es war cool, ich habe viel erlebt, ich habe viele Abenteuer gehabt. Und so dieses Sammeln von Erinnerungen und das Sammeln von Abenteuern, ich glaube, das ist das, was so ein Leben letztendlich ausmacht. Und das kann ich jedem nur empfehlen, sozusagen das so ein bisschen für sich selber zu verfolgen.
Voll schön, vielen Dank.
Gerne.
Ja, das war die Folge mit Felix. Du merkst, er ist einfach mega lustig und sympathisch und wir hatten richtig viel Spaß. Und ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel daraus mitnehmen. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du einen Screenshot von dieser Folge machst, es in deiner Story postest und uns verlinkst und unter anderem mir auch eine Rezension auf iTunes hinterlässt, weil nur so wird dieser Podcast sichtbar und bleibt sichtbar. Und natürlich kannst du super gerne bei Felix vorbeigucken, da findest du super lustigen und amüsanten Content und trotzdem einen, der sich so, so weiterbringt. Ich verlinke unten alles, da findest du dann all seine Plattformen und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal, Be a Vision Creator und bis bald.